Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, ist, glaube ich, die offizielle Formulierung, eine andere Übersetzung. Den werde ich nicht hinausstoßen. Die neue Jahreslosung. Und das ist ja erstmal eine super Zusage. Oder ich denke mal, manchmal, dann geht es einem ja so, dass man sich fragt, kann ich ja oder da jetzt wirklich kommen? Bin ich da willkommen? Oder kriege ich da höflich, aber deutlich zu verstehen, dass ich nicht willkommen bin? Also mir geht das gerade so mit unseren Gottesdiensten. Wir haben ja wieder nur eine begrenzte Platzzahl und wenn dann irgendwann so das über 36 geht, dann stelle ich irgendwann hier die Stühle und dann weiß ich genau, so viele Plätze kriege ich noch rein. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich dann sagen muss, wenn sich jemand anmeldet, es geht nicht mehr. Gott sei Dank passiert das im Himmel nicht. Stellt euch das mal vor. Irgendwann ist voll. Und dann will noch einer kommen und dann heißt es, nee, tut mir leid, geht nicht mehr. Also da ist die Jahreslosung schon mal für mich wahnsinnig beruhigend. Hier muss ich das teilweise machen, beim Himmel passiert das nicht. Ihr könnt es mir also wirklich leichter machen, wenn ihr euch rechtzeitig anmeldet. Und es gibt vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, also hier mit Lobpreisteam und Ben, das ist mir nicht ganz so wichtig. Der ist auch wirklich abends herzlich willkommen. Geistlich ist es genauso wertvoll, genauso reich. Ist halt vom eiseren Rahmen ein bisschen einfacher. Aber wir haben 18 Uhr ja nochmal die Möglichkeit, einen Gottesdienst zu erleben. Und da hatten wir erst in der ganzen Corona-Zeit ein einziges Mal. Und das war, als der Bruder Schäfer hier war. Und der war nur abends, glaube ich, da. Oder war der morgens und abends jedenfalls. Da war abends dann hier tatsächlich auch voll. Ansonsten ist abends immer noch Platz. Das hilft. Einfach macht es ein bisschen entspannt dann morgens etwas. Das sind so die kleinen Dinge. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das steht aber ja auch wieder in einem Zusammenhang. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Jesus aber sprach zu ihnen. Jesus hat also wieder mal eine Gruppe von Menschen um sich und er sagt ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Haben wir ja auch bei der Frau am Jakobsbrunnen dieses Gespräch über den Durst. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie wieder Durst haben. Und die Frau, gib mir dieses Wasser, muss ich nicht mehr in der Mittagshitze zum Brunnen gehen, um den anderen nicht zu begegnen. Und dann macht Jesus deutlich, nee, es geht hier um einen anderen Hunger, es geht um einen anderen Durst. Rein äußerlich, rein leiblich haben wir Hunger, haben wir Durst. Wobei man ja streiten könnte, ob wir, unsere Generation, überhaupt weiß, was Hunger ist. Die meisten von uns haben das nicht so erlebt. Ich bin gerade ein bisschen gestolpert, aber unsere Pflegetochter war ja jetzt da, die kannte das durchaus, auch in unseren Tagen. Ja, also ab Monatsmitte war nichts mehr zu essen zu Hause. Das Geld war in Alkohol und Tabak umgesetzt worden von den Eltern und die Kinder durften hungern. Ich habe mal gehört, wenn man richtig viel raucht, hat man nicht so viel Hunger, aber die Kinder haben nicht geraucht. die hatten dann Hunger. Also das gibt es auch in unseren Tagen und in unserem Land. Ja, also deswegen bin ich gerade gestolpert, als ich das so gesagt habe. Aber ich denke trotzdem, die meisten von denen, die jetzt hier sitzen, kennen das aus eigener Erfahrung nicht. Und Jesus sagt, ich kann einen Hunger stillen, der viel, viel tiefer geht. Da geht es ja um diesen Hunger nach Leben, um diese Sehnsucht. Ich will doch das Leben genießen. Berta Isselmann, also lebt ja schon lange nicht mehr, war ein Unikum. So eine kleine Frau, die konnte mir unterm Arm durchlaufen, ohne anzustoßen. Als ich sie kennengelernt habe, war sie schon alt und war blind. Und die hat immer gesagt, was sie denkt. Also sie war im doppelten Sinne des Wortes unverschämt. Sie hat sich nicht des Evangeliums geschämt, aber auch sonst konnte sie. Also wenn sie nachts, Mitternacht Lust hatte, im Mietshaus Klavier zu spielen, weil sie nicht schlafen konnte, hat sie das auch gemacht. Also sie war in jeder Hinsicht. Ja, also Scham war scheinbar ein Gefühl, das bei ihr irgendwie ausgefallen ist. Das gab's nicht. Und dann ist sie einem jungen Mann begegnet und der sagt so, ich will mir das Leben nehmen. Sagt sie, Halleluja, Jesus ist das Leben, komm zu Jesus und da hast du das Leben in der ganzen Fülle. Der junge Mann hat sich tatsächlich bekehrt. Manchmal haben wir viel zu viele Hemmungen. Einfach mal zu sagen, wir haben in Jesus das Leben. Und dieser Hunger nach Leben, der kann nur hier gestillt werden. Das ist eigentlich das, was Jesus hier sagt. Er sagt, ihr alle habt einen Hunger nach Leben. Und das war vor 2000 Jahren so und es ist heute so. Und das wird, wenn diese Erde noch 2000 Jahre bestehen sollte, wird es in 2000 Jahren noch genauso sein. Und wenn es auf dieser Erde noch Menschen gibt. Menschen haben einen Hunger nach Leben. Und wirklich stillen kann diesen Hunger nur Jesus und er will ihn stillen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, bei dem wird dieser Hunger gestillt. Und wer an mich glaubt, bei dem wird dieser Durst nach Leben gestillt. Und dann kommt ein ernüchternder Satz. Aber ich habe euch schon gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Ich weiß nicht, also mir ging es vor allen Dingen als Kind, aber auch manchmal noch als Erwachsener so, dass ich manchmal gedacht habe, ich würde ja so gerne mal das sehen, was die Jünger gesehen haben, das erleben. Ich wäre so gerne mit dabei gewesen, am See Genezareth mit Jesus gelaufen und die Wunder miterlebt und bei der Speisung der 4000 oder 5000 Brot mit ausgeteilt. Und dann ist mir mal aufgefallen, wie viel tausend Menschen haben das erlebt und wie viele standen nachher unterm Kreuz? Ein Mann und ein paar Frauen, ne? Johannes und Maria und also so eine ganz kleine Gruppe, die am Ende tatsächlich, als es eng wurde, noch da war. Das Komische scheint zu sein, das alleine das mitzuerleben reicht nicht. Also ich weiß nicht, ob ich bei der kleinen Gruppe am Kreuz gewesen wäre oder bei den vielen, die weg waren, wenn ich damals dabei gewesen wäre. Ich kann es nicht sagen. Weiß jemand von euch, wo er gewesen wäre, wenn er dabei gewesen wäre? Ich vermute mal eher, also wir wissen es einfach nicht. Rein statistisch wären wir wohl eher auf der Seite der großen Menge gewesen und nicht bei den wenigen unterm Kreuz. Jesus sagt, ihr habt so viel gesehen, ihr habt so viel erlebt, ihr habt mich gesehen, aber ihr glaubt nicht, ihr könnt es nicht festhalten. Und soll ich mal ganz ehrlich sein, manchmal geht es mir genauso. Ich meine, ich glaube an Jesus, da habe ich noch nie jetzt dran gezweifelt, aber jetzt wird es plötzlich eng. Ich werde zu einem Gespräch gerufen oder geschickt, mal so rum, vor dem ich echt Angst habe. Und jetzt könnte ich ja sagen, Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also Halleluja, renn in die Situation. So wie Tante Bertha, ja, die war so drauf. Aber ich habe trotzdem immer wieder Angst. Ich bin trotzdem immer wieder unsicher. Kennt ihr das auch? Oder bin das nur ich? Ich kenne Jesus, ich habe so viel mit ihm erlebt. Und ich habe so viele Situationen erlebt, wo er geholfen hat und wo ich nachher aus so einem Gespräch strahlend rausgegangen bin und gesagt habe, das hat mal wieder Jesus gut hingekriegt. Und beim nächsten Mal flatter ich wieder. Oder? Bin das nur ich oder geht's euch ähnlich? Ich kann leider eure Gesichter nicht so gut sehen. Da fehlt mir jetzt was. Ja, ich fürchte, dass das nicht nur mein Problem ist, sondern dass das viele andere auch kennen. Ja, ihr habt mich gesehen und vertraut doch nicht. Und dann, alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist übrigens eigentlich der ganze Vers der Jahreslosung. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus hat ja mal gesagt, keiner kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Das ist ja dieses Spannungsfeld, was ist jetzt? Woher vorausbestimmt vor Grundlegung der Welt? Ist ein Bibelzitat, Epheser 1, steht so drin. In ihm seid auch ihr vorausbestimmt vor Grundlegung der Welt. Oder dieses, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid, also ich muss mich auf den Weg machen. Ich kann euch sagen, darüber gibt es Regalmeter voll theologischer Literatur. Und ihr könnt alles durcharbeiten und seid so schlau wie jetzt. Es gibt in der Bibel nun mal beide Aussagen. Aber was Jesus sagt hier ist, alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und ich glaube, das ist erstmal eine Gewissheit. Manche nehmen das ja wieder ausschließend. Und wenn der Vater nicht zieht, der kann nicht kommen. Das ist ja gar nicht gemeint. Hier ist es erstmal positiv gemeint. Wenn der Vater will, dass du zu Jesus kommst, dann wirst du kommen. Dann wird er dafür sorgen, dass du kommen kannst. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn du Angst hast, dass du vielleicht nicht vom Vater gezogen bist oder wirst, dann kann ich dir sagen, das brauchst du nicht. Denn wenn du diese Angst hast und wenn du kommen willst, dann ist das ja das Ziehen des Vaters. Sonst hättest du den Wunsch erst gar nicht. Ja, also wenn du diesen Wunsch schon hast, dann zieht der Vater schon kräftig an dir. Sonst hättest du gar nicht diesen Wunsch. Und Jesus sagt, deswegen stimmt es immer noch. Ich habe das ja in letzter Zeit schon öfters in anderen Zusammenhängen gesagt. Wer den Wunsch hat zu kommen, der kann kommen. Und der darf kommen. Ja, also da ist es anders, dass wir müssen manchmal sagen, Platz ist voll. Neulich hatten wir mal einen Vormittag frei und wollten mal woanders in den Gottesdienst gehen. Und überall, wo ich geguckt habe, Gottesdienst schon voll. War es also nicht nur hier bei uns so, es passiert bei anderen auch. Und einerseits finde ich das ja super, dass so viele Menschen zum Gottesdienst kommen wollen. Ja, bei anderen, bei uns. Auf der anderen Seite tut es mir immer weh, wenn ich dann sagen muss, geht nicht. Und hier sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer kommt, der ist willkommen, der kann kommen. Es gibt genügend Plätze. Und das gibt eine Ruhe, eine Gelassenheit, einen Frieden, dass ich bei Jesus nicht die Angst haben muss, dass es irgendwann heißt, so du nicht mehr. Ja, haben wir mal erlebt, haben wir Stunden für eine Fähre angestanden. Wir wollten nach Helgoland. Wir haben Stunden angestanden, es stand, also die Schlange war ewig lang und plötzlich kommt einer und sagt, so Schluss, Fähre ist voll. Und es war die einzige an dem Tag. Das kann uns auf dieser Welt passieren, aber das wird uns im Himmel nicht passieren. Das sind andere Kriterien, ja. Also wer nicht zu Jesus kommt, da gibt es dann irgendwann, wer dann zu spät kommt, wenn die Fähre schon abgelegt hat, der hat dann einen Zappen. Aber wer jetzt noch kommen will, der kann kommen und ist herzlich willkommen. Und dann sagt Jesus, denn ich bin vom Himmel gekommen. Nicht, damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus sagt, es geht nicht mal nach meinem Willen. Und ich glaube, Jesus würde uns auch so nach eigenem Willen willkommen heißen. Er sagt aber, darum geht es gar nicht. Es geht nicht mal nach seinem Willen, sondern es geht nach dem Willen dessen, der ihn gesandt hat. Und das wissen wir, das ist der Vater. Oder der Vater und der Sohn senden Jesus. Jesus und der Vater senden den Heiligen Geist. Und Jesus und der Heilige Geist verherrlichen den Vater. Das ist der dreieinige Gott, der gelobt wird. Und er sagt, Jesus sagt hier, es geht um den Willen des Vaters. Ich bin genau aus diesem Grund gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Deshalb bin ich auf dieser Erde. Deshalb bin ich geboren, was wir ja Weihnachten gerade gefeiert haben. Deshalb bin ich gestorben. Also jetzt zu dem Zeitpunkt, als er das hier sagt, natürlich noch nicht. Da steht das noch aus, aber das kommt dann. Und was ist jetzt der Wille des Vaters? Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Der Wille des Vaters ist, dass wir leben, die wir zu Jesus gehören, die wir gekommen sind. Der Wille des Vaters ist, dass Menschen gerettet werden, dass sie zwar hier diesen ersten Tod erleben, aber dann zum Leben auferweckt werden am jüngsten Tag. Das ist der Wille Gottes. Deshalb ist Jesus in diese Welt gekommen. Das will er tun. Und das dürfen wir weitersagen. Also das dürfen wir erstmal für uns in Anspruch nehmen und dann auch weitersagen, auch an andere. Ja, also wenn wir Menschen begegnen, es ist der Wille Gottes, dass Menschen gerettet werden. Und deshalb dürfen wir damit leben, dürfen das weitersagen. Ich denke, dieser Vers, dieser Zusammenhang ist ein Zusammenhang, wo sich die Geister scheiden. Wenn wir weiterlesen würden, dann würden wir lesen, dass ganz viele weggehen auch daraufhin. Sagt, der ist doch viel zu arrogant. Ja, also ich bin das Brot des Lebens, nur bei mir gibt es Leben. Das ist doch ein Anspruch, der ist doch überheblich. Und ihr Christen, wie könnt ihr sowas nur weitersagen, nur bei eurem Jesus? Damals sind viele gegangen. Das ist keine Missionspredigt, wo sich Tausende bekehrt haben. Im Gegenteil. Es sind viele gegangen nach dieser Predigt Jesu. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Ihr dürft nach Hause gehen, aber ich hoffe, ihr kommt wieder und wendet euch nicht ganz ab. Aber das ist ja auch mal was zum Nachdenken. Jesus hat Predigten gehalten, nach denen die Leute gegangen sind. Und nicht nur, um zu Hause was zu essen und dann wiederzukommen, sondern wo sie ihre Nachfolge an den Nagel gehängt haben. Und nicht nur, weil es jetzt schlecht vorbereitet oder so eine schlechte Predigt war, sondern weil er die Wahrheit genannt hat und es hat den Leuten nicht geschmeckt. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Wer an Jesus Christus glaubt, hat das Leben. Das ist die Zusage, die dahinter steht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Den wird keinen Hunger mehr haben, den wird nicht mehr dürsten. Der hat mit seinem Leben das Ziel erreicht. Und ich glaube, das ist etwas, was uns hilft, die Dinge wieder mit den richtigen Prioritäten zu sehen. Worum geht es letztendlich wirklich? Denn natürlich müssen wir auf manches verzichten. Und ich denke, jetzt könnte jeder Dinge aufzählen, die ihm eigentlich wichtig waren und die nicht möglich waren in den letzten 2 Jahren. Und wir wissen auch nicht, wie es weitergeht. Und das ist richtig. Also auch ich könnte anfangen zu jammern. Es ist nicht, dass ich da drüber stehe. Keineswegs. Ich könnte fröhlich mitjammern. Und tue es ja auch manchmal. Aber die Frage ist, was ist eigentlich der Kern, worum es geht? Und das ist, denke ich, dass Jesus uns ewiges Leben gibt. Und dann ist es immer noch schade, wenn ich einen runden Geburtstag nicht feiern kann. Wenn es vielleicht die letzte Möglichkeit gewesen wäre, Oma und Opa zu sehen und wir konnten nicht zusammenkommen. Es sind schon wichtige Dinge. Ich will das überhaupt nicht abstreiten. Aber der eigentliche Kern, das eigentlich Wesentliche ist, dass Jesus uns ewiges Leben gibt. Dass wir bei ihm niemals weggeschickt werden. Und egal wie dieses Jahr läuft, ich wünsche mir für mich und für euch, dass wir das tatsächlich vor Augen haben. Selbst wenn es wieder ein besonders schönes Jahr wird, wie die letzten zwei, dass wir trotzdem vor Augen haben, aber die Ewigkeit ist uns sicher. Der Himmel ist uns sicher. Dieses Leben in der Gemeinschaft mit Jesus, das ist uns sicher. Egal wie dieses Jahr läuft. Und wenn wir schöne Tage haben, Halleluja, lass sie uns genießen. Von ganzem Herzen. Wir wissen, wie es ist, wenn man sie nicht hat. Haben wir inzwischen alle mal erlebt. Aber immer mit dem Hintergedanken, aber im Himmel wird es noch besser. Ja, wenn es so richtig schön ist, dann lasst uns diesen Gedanken festhalten. Aber im Himmel, da wird es noch besser. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir mit dieser Perspektive in dieses Jahr gehen. Dass wir die schönen Zeiten genießen, aber in der Vorfreude, im Himmel wird es noch besser. Und dass, wenn es wieder mal schwer wird, wir uns klar machen, aber im Himmel, da wird es besser. wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn wir zu Jesus kommen, sind wir zu Hause. Da dürfen wir sein, da dürfen wir bleiben. Und in diesem Sinne, lasst uns das leben, lasst uns dieses Jahr darauf zugehen und uns von ihm beschenken lassen. Lasst uns zusammen beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir kommen dürfen, dass du uns gezogen hast, dass du immer noch an uns ziehst und dass wir immer wieder kommen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, uns wirklich immer wieder auszurichten auf dich. Wo immer uns irgendwas ablenken will, sei es das Schöne oder sei es das Schwere, da lass uns begreifen, dass wir wirklichen Frieden, wirkliches Leben nur bei dir finden. Amen.